SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Gute Nachrichten gibt es von der Schiene. Die angekündigten Streiks fürs Wochenende sind vom Tisch. Gewerkschaft und Bahn haben sich geeinigt. Bei den Bussen sieht's anders aus. Hier wird seit heute Morgen gestreikt. Damit soll der Druck auf die Arbeitgeber vor der nächsten Verhandlungsrunde am Montag erhöht werden. Einzelne private Busanbieter fahren, aber das Gros nicht. Was für Auswirkungen das für die Menschen hier im Saarland hat, hat sich SR3-Reporter Florian Rabari-Nejat angeschaut. Flo, du warst heute Morgen unterwegs. Was war so dein Eindruck? Steht alles still?
Also mir ist tatsächlich ein Bus entgegengekommen, der war auf dem Weg nach Heusweiler. Ansonsten, wenig überraschend, waren die allermeisten Bushaltestellen, die ich gesehen habe, leer. An einer war aber zum Beispiel eine Berufsschülerin, deren Bus ist gefahren. Die hat gemeint, auf dem Heimweg wird sie aber Probleme bekommen, weil die muss dann von Sulzbach nach St. Nikolaus und hat bisher noch keine Ahnung, wie sie ab dem Bahnhof Völkling dann heimkommt. Wahrscheinlich muss sie laufen, hat sie erzählt.
Ach du grüne Neune, ich glaube, das ist generell auch ein Problem, nach St. Nikolaus zu kommen. Du warst auch in der Schule, ne? Die wollten ja heute auch irgendwie da hinkommen. Wie war da die Situation?
Da war auf jeden Fall ordentlich Verkehr, weil wirklich sehr viele Eltern ihre Kinder zur Schule gebracht haben. Teilweise hat es auch so ausgesehen, als wären das so Fahrgemeinschaften gewesen, wo dann nicht nur das eigene Kind im Auto war, sondern ein paar mehr.
Clever.
Und da ja keine Busse kamen, wurde dann die Bushaltestelle zum Abladen genutzt. Und da gab es ein paar Mal auch wirklich so einen kleinen Stau, weil so viele Eltern gleichzeitig da waren. Wobei ich natürlich ehrlicherweise nicht weiß, wie es da sonst aussieht. Aber ich glaube nicht, dass da sonst so viele Eltern ihre Kinder absetzen.
Ja, gibt es ja teilweise extra Elternbushaltestellen, ne? Für die Elterntaxis. Du hast auch noch mit ein paar anderen Leuten gesprochen. Wie haben die den Streik so wahrgenommen?
Also viele von denen waren schon vom Streik betroffen, aber die meisten konnten sich dann mit relativ wenig Mehraufwand irgendwie arrangieren, um rechtzeitig zur Arbeit, zur Schule oder zu ehrenamtlichen Tätigkeiten zu kommen. Ich habe auch mal rumgefragt, wie sehr die Leute jetzt vom Streik betroffen waren.
Ich muss an die Uni fahren, ich habe heute Klausur und muss da jetzt halt mit Golgen.
Ist das irgendwie mehr Zeitaufwand für dich heute?
Nicht wirklich. Also ich ziemlich... Kommt das Gleiche raus, glaube ich.
Also ich komme in der Regel mit dem Bus zur Schule, aber manchmal laufe ich auch, von daher so halb, aber es geht. Also ich komme auch ohne ÖPNV aus.
Wie bist du heute hergekommen?
Also ich wurde von meiner Mutter gefahren, die ist ins Büro gefahren, von daher hat mich einfach mitgenommen und ich habe noch nebenbei ein paar Bücher in der Bibliothek abgegeben und von daher war das auch gut.
Also komplett, wir kommen sonst gar nicht hierher. Weil wir im Dorf wohnen, weil der Bus ja dann bis zum Bahnhof fährt, muss ich heute meine Tochter zur Schule fahren.
Wie viel Mehraufwand war das für Sie heute?
Eine Stunde.
Dann haben Sie aber grundsätzlich Verständnis dafür, dass gestreikt wird?
Ja, ja. Ich bin selbst im öffentlichen Dienst.
Absolut, absolut. Also ich verstehe natürlich auch die Reaktion. Ich hatte gestern oder so auch, oh, warum muss das gerade an meiner Klausur sein? Aber ich meine, Streiks, Demos, keine Ahnung, funktionieren eigentlich ja nur, wenn man es mitkriegt. Sonst, ja, deswegen also vollkommen.
Die Leute kommen also alle irgendwie klar und die allermeisten, wie gesagt, auch ohne großen Mehraufwand. Zumindest was die Leute angeht, mit denen ich gesprochen habe.
Vielen Dank, Florian Rabari-Nejat, heute am Busstreiktag für uns unterwegs im Saarland. Morgen wird übrigens auch noch gestreikt, nur damit Sie schon mal Bescheid wissen, wenn Sie irgendwo hin wollen. Wir gucken auf den Arbeitsmarkt und da gibt es gute Nachrichten, kann man sagen. Die Arbeitslosenzahl ist im Februar leicht gesunken auf 39.500. Das sind 300 Arbeitslose weniger als im Januar. Auch immer mehr Menschen aus dem Ausland finden hier bei uns im Saarland Jobs. Allein 4.000 Beschäftigte hier bei uns aktuell stammen ursprünglich aus der Ukraine. Das sind 1.000 mehr als noch vor einem Jahr. Die Maßnahmen und Angebote scheinen also zu fruchten, hat SR3-Reporterin Sarah Sasu auch erfahren.
Vira Konovalova unterhält sich mit ihrer Kollegin über einen Spielplatz in Saarbrücken. Spielplätze, das ist derzeit ihr Aufgabengebiet beim städtischen Grünflächenamt. Die 35-Jährige ist vor 3 Jahren aus der Ukraine geflüchtet, mit Ehemann und Tochter. Die ist mittlerweile 12 Jahre alt. In ihrer Heimat Cherson hatte die Agrarwissenschaftlerin mit Doktortitel einen guten Job.
In der Ukraine arbeitete ich als Leiterin einer staatlichen landwirtschaftlichen Forschungsstation.
In Deutschland angekommen, machte sie erstmal einen Integrationskurs, begann Deutsch zu lernen und reichte ihre Unterlagen bei der zuständigen Stelle ein, um ihre Berufsausbildung anerkennen zu lassen.
Und dieser Prozess dauert mehr als ein Jahr.
Sie machte Praktika und landete schließlich beim Grünflächenamt der Stadt Saarbrücken. Amtsleiter Michele Rossi war mehr als zufrieden mit der Praktikantin und konnte ihr eine Stelle anbieten.
Das war tatsächlich ein Glücksfall gewesen. Das Amt hatte gerade in der Planungsabteilung viele vakante Stellen. Die Frau Konovalova, die bringt sich gut ins Team ein. Die ist hier sehr akzeptiert. Sie hat natürlich auch ihr bisschen von der ukrainischen Kultur mit hierher gebracht, hat auch schon für uns gekocht und da haben haben wir uns sehr drüber gefreut.
Vira Konovalova vertritt erstmal eine kranke Mitarbeiterin. Sie hofft aber, dass sie bleiben kann.
Mir gefällt sehr und ich danke alle Team für Unterstützung, für diese Möglichkeit.
Auch Marina Jurina ist vor 3 Jahren aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, mit ihren beiden Kindern. Ihr Mann blieb zu Hause in Kiew. Im Saarland versucht die 51-Jährige nun, beruflich auf die Beine zu kommen. Sie kann immerhin 25 Jahre Arbeitserfahrung als Tourismusmanagerin vorweisen.
In ein Reisebüro, ich Leiterin dieses Reisebüro und später ich gearbeitet in einer großen Kompanie, Tourismuskompanie in Ukraine.
Einen Deutschkurs hat sie schon gemacht, ein zweiter steht bevor und dazwischen hat sie selbst versucht, zumindest eine Praktikumsstelle zu finden. In einem Reisebüro hatte sie Glück. Fachlich habe es gut geklappt, aber die deutsche Sprache, erzählt sie.
Englisch, Russisch, Ukrainisch, das ist kein Problem, aber Deutsch. Und jetzt, wenn Kunden kommen ins Büro, ich muss Deutsch sprechen.
Auch wenn es bisher noch nicht mit einem Job geklappt hat, Marina Jurina lässt sich nicht unterkriegen. Sie will unbedingt arbeiten, und zwar in der Reisebranche.
Ich liebe meinen Beruf, darum ich nicht gucken andere jetzt und nicht will denken vor Plan B, weil ich erst muss in meinen Plan A gemacht.
Oh Mann, ey, ich kann es richtig verstehen. Ich würde auch nicht gerne Deutsch lernen wollen. Super schwer. Sarah Sasu hat über Ukrainerinnen in Arbeit bei uns berichtet. Das waren eine von 4000 bei uns. Start-up hier, Start-up da. Immer wieder hören wir von Start-ups. Aber was ist das eigentlich? Das sind meist junge Firmen mit innovativen Ideen. Start-ups sind, man kann sagen, die große Hoffnung in Sachen Wirtschaft und Arbeitsplätze hier bei uns im Saarland. Und gerade hier, wo der Strukturwandel ja im vollen Gange ist, setzen viele drauf. Und mit den Hochschulen und Forschungseinrichtungen ist das Land, kann man sagen, auch gar nicht so schlecht aufgestellt. Ein Problem nur, bisher wusste man gar nicht, wie viele Start-ups denn inzwischen hier im Saarland aus dem, wie Pilze aus dem Boden gesprossen sind. Nun wurde nachgezählt und siehe da, die Zahlen sehen ganz gut aus. Peter Sauer erzählt uns mehr darüber.
Gerade mal 2 Wochen alt ist das Startup Seedbase aus Saarbrücken. Das 6-köpfige Team bietet Firmenkunden eine Software-Management-Plattform an. Mithilfe von KI könne so die Effizienz gesteigert und Kosten eingespart werden. Die Gründer stammen aus dem saarländischen Hochschulumfeld. Das Unternehmen in Saarbrücken zu starten war also naheliegend, erläutert Seedbase-Geschäftsführer Daniel Locatelli.
Wir haben hier ein sehr, sehr starkes Ökosystem. Wir bekommen Räumlichkeiten, wir bekommen guten Kaffee. Wir bekommen Gründungsberater an die Seite gestellt. Es gibt verschiedene Programme, wo wir lernen, was es bedeutet, Unternehmer zu sein, was man alles beachten muss. Wir haben hier natürlich die Möglichkeit, Mitgründer zu finden, eben durch die Nähe bei den Studenten. Wir haben auch Mitstreiter bei uns an der Seite, die hungrig sind, was dazu zu lernen.
Insgesamt 168 aktive Startups gibt es zurzeit im Saarland. Im deutschlandweiten Vergleich liegt man damit im Mittelfeld. Das ist eines der Ergebnisse des Startup-Monitors. Hotspot für Startups ist die Landeshauptstadt. Über die Hälfte der saarländischen Startups siedelt sich hier an. Das liege an der wirtschaftlichen Stärke, aber auch am Hochschul- und Forschungsumfeld. Im Ranking von 80 deutschen Großstädten belegt Saarbrücken den 17. Platz. Laut Startup-Monitor gibt es bei den Neugründungen zuletzt eine positive Entwicklung. Die Zahl ging bis 2024 kontinuierlich auf 13 zurück. Im vergangenen Jahr wurden dann jedoch 22 Startups neu gegründet. Besonderes Potenzial gibt es bei sogenannten Deep Techs, erläutert Caroline Ackermann, Landesvorsitzende des Saarländischen Startup-Verbands.
Das sind forschungsbasierte Ausgründungen aus der Hochschule heraus, die sehr erklärungsbedürftige Produkte haben, die aber auch eine sehr lange Entwicklungszeit und deswegen auch sehr viel Finanzierungsmittel benötigen, mit sich bringen. Und da sind wir sehr stark. Hier kommen sehr viele Teams aus der Hochschule, aber wir haben noch nicht das passende Kapitalangebot da, um diese Firmen auch wirklich dann groß zu machen hier im Land.
Mehr Risikokapital ins Land bringen ist eine Aufgabe für alle beteiligten Akteure. Allerdings ist das kein saarländisches, sondern ein deutschland- und europaweites Problem.
Na, wir haben es gehört, 168 aktive Startups hier bei uns im Saarland, über die Hälfte davon in Saarbrücken. Das zeigen neue Zahlen vom Wirtschaftsministerium. Peter Sauer hat für uns berichtet. Wir freuen uns ja über die frühlingshaften Temperaturen und genießen gern die Sonne. Aber viele Tiere, die müssen sich eigentlich noch gedulden, denn offiziell beginnt der Frühling erst Ende März. Und dann ist eigentlich auch erst der Winterschlaf vorbei. Für Igel zum Beispiel. Aber weil es so warm ist, sind jetzt schon welche wach. Julia Becker ist bei mir im Studio. Liegt das daran, dass es so warm ist?
Nee, eben genau nicht. Die werden nicht von der Sonne gekitzelt und werden dann wach. Mona Salo aus Bilsdorf engagiert sich jahrzehntelang schon für den Tierschutz und hat eine offizielle Igelpflegestelle bei sich zu Hause. Und sie hat mir erklärt, Igel müssen eigentlich richtig viel futtern, bevor sie in den Winterschlaf gehen. Allerdings gibt es ja immer weniger Insekten und der Bedarf eines Igels pro Nacht liegt bei rund 200 Käfern.
Das gibt eigentlich fast keinen Garten mehr her. Zusätzlich ist es halt so, dass es leider immer noch weit verbreitet ist, dass sie Schnecken fressen. Und die fressen sie nur aus Verzweiflung und dann werden sie krank und bekommen die Lungenwürmer. Und wenn die nicht behandelt werden, dann sterben die Igel.
Die Igel schlafen also oft krank und unterernährt ein, wachen gar nicht mehr auf oder zu früh vor Hunger.
Das ist natürlich traurig. Ich würde aber ehrlich gesagt Schnecken auch nur aus Verzweiflung essen. Wann ist denn offiziell Winterschlafzeit?
In der Regel so ab Oktober, November. Und die Jungtiere, die gehen erst im Dezember in ihr Winterquartier. Die brauchen länger, um sich den Winterspeck drauf zu futtern. Aufwachen sollten die Tiere erst wieder so im April, Mai.
Also jetzt definitiv zu früh, wenn sie einen Igel draußen sehen. Was macht man denn dann am besten, wenn man einen sieht und ja auch erkennt, dass er vielleicht Hilfe braucht?
Wenn der Igel wach ist und er tagsüber aktiv ist, ist das schon ein schlechtes Zeichen, denn Igel sind nachtaktiv. Das muss man unbedingt wissen. Das heißt, wenn man sie zu dieser Jahreszeit wach sieht, am besten sofort handeln.
Nur Wasser und eine Wärmequelle, Wärmflasche geben, ein Handtuch, wo er sich verstecken kann und dann direkt eine Igelstation kontaktieren, weil je schneller der bei uns ist, desto besser können wir reagieren.
Und nicht einfach Futter hinstellen, das könnte dann nämlich zu viel sein und dem Igel nicht gut bekommen. Mona Salo peppelt gerade einen kleinen, schwachen Igel auf. Der bekommt alle 2 Stunden gerade mal ein Löffelchen Futter. Und der Kleine war wirklich voller Zecken. Ich habe Fotos gesehen, gruselig. Und er ist auch total abgemagert gefunden worden. Das ist übrigens auch kein gutes Zeichen, wenn der Igel nicht rund ist, wie man das so kennt, sondern das Stachelkleid so richtig am Igelkörper runterhängt.
Ach je. Was mache ich denn, wenn ich einen kranken Igel finde? Wo kommt der denn hin?
Wenn man keine Igelstation kennt, am besten bei der Wildtierauffangstation in Eppelborn anrufen und fragen, wohin mit dem Tier, oder im Internet suchen. Mona Salos Eagle Ranch ist eine Anlaufstelle. Es gibt noch Stellen in Wadern und in Saarbrücken. Und jeder, der helfen möchte, kann auch seinen Garten zur Auswilderung bereitstellen. Mona Salo konnte in diesem Jahr schon 55 Igel zum Überwintern unterbringen. Der 56. wird wohl Amelie sein. Sie kommt am Sonntag in ein Gehege.
Und im April darf die natürlich dann sofort in die Freiheit, weil die wird auch keinen Winterschlaf mehr halten. Aber die wird noch schön aufgepäppelt vom Futter her und dann ist die überm Berg und dann kann sie Babys machen.
Und wie man Igelhelfer werden kann, indem man zum Beispiel seinen Garten zur Verfügung stellt, das kann man sich von Mona erklären lassen. Am 8. März kann man zum Beispiel bei ihr in Bilsdorf bei einem Gartenflohmarkt vorbeischauen.
Dank dir, Julia, für die Infos. Also wenn wir wissen, wenn uns ein Igel über den Weg läuft jetzt gerade, ist eigentlich noch zu früh, dann besser wegbringen. Da, wo die Leute wissen, wie man damit umgeht.